Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es gibt wohl kein passenderes Museum, um sich mit Drohnen auseinanderzusetzen, als das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. Dort eröffnet heute die Ausstellung Game of Drones von unbemannten Flugobjekten. Der Name der Ausstellung ist natürlich kein Zufall, liebe Serienfreunde. Wir nehmen die Drohnenkunst mal zum Anlass für ein Gespräch mit Ulrich Bröckling. Er ist Professor für Kultursoziologie an der Universität in Freiburg. Herr Bröckling, guten Morgen.
Guten Morgen.
Natürlich auch, weil Sie ein Experte sind in der Soziologie des Militärs. Und da kommen Sie ja ursprünglich mal her, die Drohnen, oder?
Zumindest ist das eine der ersten Entwicklungslinien, wo die Drohnen entwickelt wurden. Natürlich gibt es auch Vorläufer von den Modellflugzeugen bis zu Aufklärungsballonen, die auch für zivile Zwecke eingesetzt werden. Aber wie bei vielen Technologien steht das Militär häufig am Anfang technischer Innovationen, und so gilt das auch hier.
Wann ging das los mit der unbemannten Kriegsführung?
Also die ersten Aufklärungsdrohnen im militärischen Bereich wurden Anfang der 1990er Jahre eingesetzt, und seit Anfang der 2000er Jahre, also 2002 genau, wurden dann auch bewaffnete Drohnen, also Drohnen, die mit Raketen bestückt sind, eingesetzt, vor allen Dingen in den Kriegen im Nahen Osten.
Sind das nur Angriffswaffen, oder würden Sie sagen, die tragen auch zur Abschreckung bei, weil zum Beispiel der Hamas-Führer in Gaza genau weiß, er ist nur einen Knopfdruck vom Tod entfernt, wenn es das israelische Militär will?
Sie führen vermutlich eher zu vermehrten Anstrengungen, sich zu tarnen, die eigenen Aktivitäten zu verbergen, bei, wie die meisten Waffensysteme, vielleicht abgesehen von Atomwaffen, glaube ich, nicht so recht an die abschreckende Wirkung, sondern eher darauf, dass man auch auf der anderen Seite versucht aufzurüsten, also eigene Drohnen zu entwickeln oder eben Drohnenabwehrsysteme zu entwickeln. Bis das geschieht, da ist man inzwischen auch schon recht weit fortgeschritten, versuchen sich die, die sich als mögliche Opfer von Drohnenangriffen sehen müssen, sich halt im Verborgenen zu bewegen und ihre Aktivitäten zu verbergen.
Das ist ja auch eine merkwürdige Sache. Da sitzen irgendwo in den USA in einer Leitstelle dann Soldaten, die diese Drohnen befehligen, und die Drohne selber ist aber in Pakistan oder Afghanistan und tötet dort. Wie haben Drohnen das Selbstverständnis von Soldaten verändert?
Drohnen gehören zu dem und sind gewissermaßen paradigmatisch für das, was man postheroische Kriegführung nennt, also eine Kriegführung, die vor allem darauf abzielt, Verluste unter den eigenen Truppen zu vermeiden. Man geht davon aus, dass westliche Gesellschaften heute nicht mehr in der Lage oder nicht mehr willens sind, längerfristig zumindest größere Opferzahlen unter den eigenen Truppen in Kauf zu nehmen. Und über die Drohnen versucht man genau das zu verhindern. Wie Sie gerade gesagt haben, diejenigen, die die Drohnen steuern, sitzen weit weg in Nevada oder auch in Ramstein in der Pfalz. Die Systeme sind in Pakistan oder Afghanistan, und dort werden auch dann die Raketen abgefeuert.
Dann sollte die Armee, also zum Beispiel dem Friedensnobelpreisträger Barack Obama, dankbar sein. Der hat ja den Einsatz von Drohnen des US-Militärs stark ausgeweitet.
Obama hat das ausgeweitet. Man muss sagen, dass mit der Möglichkeit, Krieg zu führen, über Drohnen auch die Wahrscheinlichkeit, die Bereitschaft, tatsächlich militärisch zu intervenieren, wiederum gewachsen ist. Also die Illusion, man könne mit Drohnen sogenannte chirurgische Schläge ausführen, also ganz gezielt bestimmte etwa Terroristenführer töten und damit Opfer unter der zivilen Bevölkerung vermeiden, gleichzeitig die eigenen Soldaten keinem Risiko aussetzen. All das erleichtert auch Krieg. Also das, was eigentlich den Krieg sauberer machen soll, macht ihn auch wahrscheinlicher. Und so sauber ist er dann doch nicht. Also die Berichte zeigen, wie viel zivile Opfer, also sogenannte Kollateralschäden, doch auch bei der Drohnenkriegführung zu beklagen sind. Oft werden dann im Nachhinein diejenigen, die da getötet wurden, als Terroristen, als berechtigte Angriffsziele definiert. Es bleibt jedenfalls dabei, dass der Krieg leichter zu führen ist und die Bereitschaft wächst. Insofern ist das so friedlich dann doch nicht.
Nun haben Drohnen ja auch was Heimtückisches. Sie sind in großer Höhe kaum zu sehen oder zu hören, haben ihre Gegner aber ganz genau im Blick. Wird dadurch sowas verletzt wie, ich weiß nicht, gibt es das überhaupt noch, wie Soldatenehre?
Ja, Soldatenehre ist so eine Sache, über die viel geredet wurde, die aber doch häufig auch eher eine Ideologie ist, ein etwas für Sonntagsansprachen. Was sich verändert hat, ist, dass in der Legitimation von Kriegen, der Rechtfertigung von Krieg ganz lange, und das gilt eigentlich bis heute noch, das Modell des Zweikampfs irgendwo so im Hintergrund stand. Also die Vorstellung, ich darf als Soldat andere Soldaten töten im Kampf, aber ich darf das auch nur, wenn ich bereit bin, selbst in einem solchen als fair verstandenen Kampf mich selbst der Gefahr auszusetzen, getötet zu werden. Und genau diese Symmetrie, ich darf töten, wenn ich bereit bin, selbst getötet zu werden, als Idee, in der Praxis sah das schon immer anders aus, diese Idee ist mit der Drohnenkriegsführung verabschiedet worden. Und das ist wiederum etwas, was auf der Seite derjenigen, die die Drohnen besitzen, die Bereitschaft, Krieg zu führen, erhöht.
Nun gibt es Drohnen ja längst als zivile Varianten in jedem Kaufhaus. Ab ungefähr 80 Euro Spielzeugdrohnen. Nach oben gibt es im Consumer-Bereich preislich keine Grenzen mit superscharfen Kameras. Da kann dann der Hobby-Drohnenpilot endlich über Mauern hinweg spannen oder als Hobby-Terrorist den Flugverkehr gefährden. Was sagen Sie zu dieser Entwicklung?
Zunächst mal kann man ja verstehen, dass das Spaß macht, so ein Gerät zu steuern, damit Luftaufnahmen zu machen. Das ist für sich genommen ja auch etwas ganz Harmloses und Schönes. Zu einem Problem wird es zum einen durch die hohe Zahl solche Flugobjekte, die unterwegs sind, die zum Beispiel den Luftverkehr gefährden, da ist ein hoher Regulierungsbedarf und es gibt ja auch entsprechende Anstrengungen, die gesetzlichen Bedingungen, die Verordnungen, die das betreffen, auszubauen. Das wird unbedingt nötig sein. Je mehr solche Geräte unterwegs sind, muss das und wird das verstärkt reguliert werden. Wie bei vielen Techniken ansonsten ist das, glaube ich, etwas, wo man am Anfang immer die Euphoriker und die Apokalyptiker hat, also diejenigen, die das begrüßen und da die ganz tollen, wunderbaren Möglichkeiten sehen und auf der anderen Seite diejenigen, die da nur Untergangsszenarien und Katastrophenszenarien beschwören. In der Praxis pendelt sich das dann meist nach einer gewissen Zeit irgendwo in einer Mittellage ein. Also es wird weiter Nutzungen geben. Da wird im Moment viel experimentiert, nicht nur im Freizeitbereich, sondern auch im Dienstleistungsbereich, ob da nun irgendwelche Pakete auf die Halligen ausgetragen werden sollen oder ob man mit Lufttaxis.
Aber man fühlt sich ja immer häufiger beobachtet. Also wenn über Demonstrationen Polizeidrohnen kreisen, wenn Tatorte mit Drohnen abgesucht werden, wenn der Staat quasi erstmals ohne Hubschrauber direkt in unser Schlafzimmerfenster schauen kann, was macht das mit unserem Bedürfnis nach privaten Rückzugsräumen?
Das verändert mit Sicherheit die das Machtgefälle in einer Gesellschaft. Macht ist immer etwas, was auch mit Sichtbarkeit zu tun hat, also mit der Fähigkeit zu sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Denken Sie an diese klassische Gefängnisarchitektur des Panoptikons, wo die Wärter alle Gefangenen sehen können, die Gefangenen die Wärter aber nicht. So etwas ist natürlich technisch auch mit den Drohnen genauso wie schon mit der Videoüberwachung verbunden. Nun ist es heute nicht mehr so, dass es nur eine Instanz gibt, die schauen und sehen kann und alle anderen werden nur angeschaut, sondern das hat sich gewissermaßen demokratisiert. Es ist nicht nur die staatlichen Instanzen, die die Drohnen zur Überwachung einsetzen können, sondern eben auch viele andere. Das heißt nicht, dass es keine Machtgefälle mehr gibt. Die Macht hat sich gewissermaßen vervielfältigt. Es gibt nicht das eine Zentrum und es gibt Versuche, sich zu wehren gegenüber solchen Überwachungskameras. Es gibt Antidrohnensysteme, die die Funksignale stören und vieles andere. Da werden wir in den nächsten Jahren, glaube ich, noch eine riesige Entwicklung erleben. Und im Moment scheint es für mich nicht so klar absehbar, wie diese Nutzung von Drohnen auch im zivilen Alltag genau aussehen wird.
Das sagt Ulrich Bröckling, Professor für Kultursoziologie an der Universität in Freiburg. Und wenn Sie Kunst mit Drohnen interessiert, dann gehen Sie ins Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. Dort eröffnet heute die Ausstellung Game of Drones. Herr Bröckling, herzlichen Dank.
Gerne. Schönen Tag.
Tschüss.